Also eine Mahlzeit zusammen. Ich möchte euch jetzt über SOSE erzählen. Simple Operating System for Smart Card Education. Die Folien sind jetzt momentan auf Englisch, ich halte aber auf Deutsch. Vielleicht sind noch ein paar, die vielleicht Englisch ein bisschen besser verstehen oder so, dass die dann auch ein bisschen was davon haben. Und möchte es jetzt hier mal vorstellen. Zuerst mal so 20 Folien, um mal eine Anführung zu geben. Dann habe ich noch ein bisschen Hardware zum Zeigen da und vielleicht auch dann für eine kleine Demonstration noch. Also erstmal ein Überblick. SOSE ist also ein Betriebssystem für Chipkarten. Es ist Open Source, also im speziellen GPLed, was für Chipkartenbetriebssysteme ziemlich einmalig ist, weil die ganzen anderen kommerziell sind und eine Hardware aufbauen, die auch immer deren Dokumentation an der NDA, an der Geheimhaltungsvereinbarung unterliegt. Es läuft auf leicht verfügbare Hardware und es ist geeignet für Bildung, für Ausbildung, zum Herumprobieren, zum Rumspielen, um sich mal was anzusehen, was man halt normalerweise nicht kann. Wofür es nicht geeignet ist, das ist für Sicherheitsanwendungen, einfach aufgrund der Hardware, wie man gleich sehen wird. So, warum SOSE? Warum ich das angefangen habe? Es gibt halt auf PCs und vielen anderen Computern gibt es nicht nur eins, sondern sogar viele Betriebssysteme, die im SOSE vorhanden sind. Wenn man da irgendwie rumbasteln möchte, was Neues entwickeln möchte oder einfach mal gucken möchte, wie es dann gemacht wird, hat man hier Vielzahl an Gelegenheiten. Bei Chipkarten ist, wie gesagt, überhaupt nicht der Fall. Es gibt nur Chipkarten, die so die Virtual Machines drauf haben, die in diversen Programmiersprachen, also die erste war Forth und dann in Java und Basic programmiert werden können. Damit kann man zwar einzelne Teile irgendwie programmieren und auch nachvollziehen, aber nicht die Gesamtheit an sich. Und deswegen kann man halt nicht am OS-System irgendwie herumspielen. Es gibt keinen Weg, um sich mit Betriebssystemprogrammierung auf Chipkarten zu befassen. Warum es ich nicht gemacht habe, ist für Pay-TV-Cracking, weil mich das einfach überhaupt nicht interessiert. Fernsehen ist langweilig. Und deswegen bin ich auch nicht der Richtige für irgendwelche Fragen in Richtung Pay-TV jetzt, auch wenn es die gleiche Hardware dann wird. Ja, die Hardware. Also das Ganze baut auf AVR, auf Commercial of the Shelf, also ganz stinknormalen AVR-Controllern, wie man sie beim Konrad oder sonst irgendwo zu kaufen kriegt. Im Speziellen gibt es hier den AT90S8515 mit einem halben Kilobyte RAM. Das Ganze hat 8 Kilobyte Flash für Programm, ist also nicht so viel. Und noch ein halbes EEPROM für Daten, was dann auch noch erweitert werden kann extern. Beziehungsweise seit einiger Zeit gibt es den AT Mega 161 mit immerhin 16 Kilobyte Flash, also das ist schon doppelte Menge, was man dann draufpacken kann. Und das Ganze gibt es bei diesen Satellitenzubehörbedarfsläden als Chipkarten verpackt. Kann ich hier mal irgendwie so hochhalten. Also die Kärtchen sehen also wirklich genauso aus wie Chipkarten. Bloß ist halt ein Standard-Mikrocontroller drin und weil er Standard-Mikrocontroller ist, gibt es dafür halt eben auch ganz normal, ohne irgendwelche Geheimniskrämerei, die Doku zum Runterladen. Andererseits aber eben auch sind Standard-Mikrocontroller eben nicht für Sicherheitszwecke ausgelegt und deswegen ist diese Karte eigentlich auch nicht für Sicherheitszwecke eben brauchbar. Und dann gibt's eben, braucht man dazu auch noch, um die Dinger zu beschreiben. Das ist ein Standard AVRs, wie gesagt, und bei AVR gibt es dieses In-System-Programming-Protokolle und die sind über diese Pins ganz normal nach außen durchgeführt und dann gibt's noch bei diesen Läden gibt's ja noch so Programmier dazu, die gegenüber den ganz normalen Chipkartenlesern, wie man sie also Chipkartenleserschreibern eigentlich, wie man sie normalerweise an PCs irgendwo vorfindet, noch mehr Funktionalität haben, um eben diese AVRs richtig beschreiben zu können, also es ins Flash reinschreiben. So, das Ganze sieht dann hier so aus. Unten sieht man die Kontakte, dann ist noch drinnen eben dieser AVR-Controller, allerdings ohne dieses Gehäuse, sonst wäre da nicht so viel Platz drinnen. Und dann ist normalerweise auch noch so ein Serialized E-Quadrat-Prompt dran, damit man noch mehr Daten reinschreiben kann. Und da sieht man auch schon eben die Unsicherheit, weil das Ding kann man einfach aufmachen. Man kann dann die Kontakte an das I2C dranlegen und dann einfach mal auslesen, ohne irgendwie über diesen AVR gehen zu müssen. So, dann zum Design von SOSE. Das Ziel ist zum Lernen und deswegen sollte es halt ähnlichen kommerziellen Betriebssystemen halt ebenso ähnlich wie möglich sein, um da ein Gefühl dafür zu kriegen. Das heißt also, es ist auf diesem ISO IEC 7816 Standards basiert. Allerdings haben wir halt hier nur 8 bis 16 Kilobyte Flash drauf, was halt auch deutlich weniger ist als bei kommerziellen Karten, wo es dann 6K bis dann um die 300 Kilobyte ROM gibt. Und das sind halt dann schon irgendwie Größenordnungen dazwischen. Das heißt also, da muss abgespeckt werden. Und deswegen hat das Ganze so einen Charakter eines alten Betriebssystems, wie so bei GSM-Karten, diese Phase-1-Karten, wo noch nicht so viel Funktionalität drin war. Und wie das halt vor 10, 15 Jahren oder so möglich war. So, außerdem ist es relativ modular, das Design. Also man kann einige Teile per Define ausbinden, dass man mehr Platz kriegt, um mehr Features reinzubauen, um Platz freizukriegen für eigene Experimente. Momentan ist es mit, wenn man die allermeisten Features drin lässt, ist es so um die 8 Kilobyte rum, also es passt ziemlich genau in den kleinen Controller rein. Wenn man den großen nimmt, hat man also ungefähr die Hälfte frei. Oder wenn man halt noch Sachen rauslässt, die man halt momentan zum Rumspielen nicht braucht, dann wird es halt dann noch mehr. Implementiert ist das Ganze in C. Erstmal, weil C einfacher zu verstehen ist als Assembler. Zweitens ist das Ganze auch noch portabel. Was dann, werde ich noch später erzählen, was es dann auch wirklich dann noch für größere Vorteile bringt. Und drittens ist es halt so, dass kommerzielle Betriebssysteme auch in zunehmendem Maße auch zum größten Teil in C implementiert werden. Da gibt es dann also von MetroWorks und Keil die Entwicklungskits, von IAR, von den AVR, von Keil für 80, 51 Architekturen und von MetroWorks für diese Motorola-Architekturen. Und um da halt auch dann ähnlicher zu werden in der Umgebung. Als Software gibt es für den AVR wunderschön von GNU-C-Compiler eine Portierung. Und die ist auch relativ gut. Also wenn man hier mal guckt, ein Code-Size ist einfach mal so ein kleines Code-Snippet, das ich mal kompiliert habe, um das mal ein bisschen vergleichen zu können, um ein paar Daten zu haben, wie jetzt die Compiler so sind. Im GCC für einen Classic AVR, also diese 8 Kilobyte Architektur, war der Code 486 Bytes groß. Beim auch freien SDCC Compiler war er über 1 Kilobyte groß. Wo man sagen muss, dass die AVR-Unterstützung des SDCCs eher noch so in den Anfängen ist. Also ich denke mal, dass sich da auch noch dann was verbessern wird. Dann die unteren beiden, das sind kommerzielle Compiler. Der CodeVision ist also von AVR gedacht, wird auch für Chipkarten verwendet. Und da erzeugt diese Demo-Version eine Codegröße von 476 Byte, was ja zum GCC wirklich nicht viel Unterschied ist. Also da muss man schon sagen, dass der GCC eigentlich schon recht gut ist. Und unten dran noch ein Vergleich mit KLC für ein 8051. Hier sind wir dann bei 377 Byte, was noch ein bisschen weniger ist dann. So, dann braucht man noch weitere Software, nämlich um diesen Programmierer hier anzusprechen. Da gibt es eine Reihe von Software, die zumindest kostenlos erhältlich ist, teilweise auch mit Source Code. Ein paar Beispiele sind hier Ponyprog, das für Linux und Windows gibt. Tuprog gibt es, glaube ich, nur für Windows. Und dann halt noch viele andere, die auch teilweise kommandozeilenbasiert sind, etc. Sondern zum Aufbau, was es da für alles für Teile gibt in diesem Betriebssystem. Also erstmal gibt es unten drunter so eine Hardware-Selection-Layer, also so ein BIOS, um ja, Portierung auch erleichtern zu können. Dann gibt es ein Dateisystem. Das Ganze ist mit Transaktionen, also wenn man die Karte rauszieht, dass die Daten konsistent bleiben. Also wenn man irgendwie was schreibt und die Karte rauszieht, dann besteht die Transaktion auf der Karte weiter. Und wenn man die Karte wieder reinschiebt, dann wird halt diese vollendet, beziehungsweise dann halt wieder rückgängig gemacht, je nachdem. Und dann gibt es noch ganz, ganz simple Streams, um auf Dateien zugreifen zu können, um da so ein bisschen Abgrenzung gegenüber den übrigen EEPROM-Bereichen zu haben und da nicht ständig selber nachprüfen zu müssen. Dann gibt es natürlich Zugriffskontrolle, wie auf jeder Chipkarte, PIN-Überprüfung, es gibt Schlüssel und natürlich auch Kryptographie für Authentifizierung und dann halt den Großteil der eigentlichen Kommando selber für Lesen, Schreiben und solche Sachen. Die Hardware Abstraction Layer, die ist also eben da, um die Portierbarkeit zu optimieren und enthält folgende Funktionen. Also erstmal Initialisierung der Hardware. Das ist also nach dem Reset, dass halt irgendwie Prozessor entsprechend irgendwie Flex gesetzt werden oder halt die IO-Hardware entsprechend initialisiert wird. Dann gibt es eben noch IO-Funktionen. Beim AVR kann man hier das einfache T0-Protokoll mit der richtigen Fehlerbehebung oder Fehleraufsatzfunktionalität implementieren. Dann gibt es hier Funktionen für EEPROM, die handhabt transparent diese zwei verschiedenen EEPROM-Bereiche. Also bei Adresse 0 fängt einfach das interne an und dann beim halben K geht es dann über aufs externe EEPROM. Bei anderen Controllern oder irgendwo ist es halt nur ein EEPROM-Bereich oder wie auch immer. Und dann gibt es noch eine Funktion für einen Zufallszahlengenerator, die auch je nach Controller unterschiedlich implementiert sein kann. So, unterstützt wird von diesem HL bis jetzt der AVR selber mit den genannten Funktionen für internes und externes EEPROM und daneben auch noch Unix oder halt im Speziellen dann halt Linux. Und da sieht man halt auch schon, wenn das Ganze jetzt nicht in C, sondern Assembler implementiert wäre, dann bräuchte ich halt hier unter Linux aufwendigere Emulationssoftware, um halt den Prozessor selber zu emulieren. Wenn ich jetzt aber das Ganze in C hier habe, kann ich problemlos, wenn ich die eben entsprechende HAL geschrieben habe, auch auf Linux kompilieren und auch laufen lassen. Und das möchte ich dann auch nachher mal zeigen. Allerdings ist es so, dass aufgrund, wenn man nach außen gehen möchte, über irgendwie vielleicht Kartenadapter oder irgendwas, dass man dann keine T0-Fehlerbehebung mehr machen kann, weil es einfach der PC hat, wenn ich kann. So, dann ein bisschen was zum Dateisystem. Das Ganze ist also auch wirklich sehr simpel aufgebaut. Auch wieder im Hintergrund eben die geringe verfügbare Codegröße. Es werden diese Masterfiles, also Wurzelverzeichnisse mit Verzeichnissen, also mit Directories, Dedicated Files und dann normalen Dateien, Elementary Files unterstützt. Von Elementary Files aber nur die ganz einfachen Typen, die sogenannten Transparent EFs. Und als Beispiel hier ein 6-Byte Dateiheader, der vor jeder Datei steht und dann sind die Dateien einfach der Reihe nach aneinander gehängt. Und da steht eben drin eben die Größe des Dateiinhaltes, dann der Dateiname selber, der ist 2 Byte groß, wie bei Chipkarten üblich. Dann gibt es 1 Byte für den Dateityp, wo momentan DF und Transparent EF existiert. Und dann noch 1 Byte für Zugriffskontrolle, ob für Lesen, Schreiben etc. Überprüfte PIN oder überprüfte Administrationsschlüssel vorhanden sein muss oder überprüft worden sein muss. So, Kryptographie ist auch wieder für kleine Codegrößen optimiert. Und nachdem der Controller ja sowieso nicht besonders sicher ist oder auch extrem unsicher ist, muss man da auch nicht irgendwie Algorithmen sich wählen, die riesen besonders sicher sind und ultra teuer, sondern man kann halt wirklich auf Größe und solche Sachen optimieren oder Geschwindigkeit. Und dieser Tiny Encryption Algorithm, der passt recht gut auf die AVR-Architektur. Der ist in 32-Bit-Zahlen rechnet der häufig und damit kommt der AVR ganz gut zurecht. Und deswegen ist er hier nur 568 Byte groß, was schon ziemlich klein ist. Allerdings auf anderen Architekturen, anderen 8-Bit-Architekturen eigentlich schon über 1K groß. Und da wird man dann vielleicht auch wieder andere Algorithmen nehmen. Implementiert sind damit Standard-Authentifizierungsalgorithmen, also External Authentication, Internal Authenticate, das heißt also External ist, wenn man sich von außen gegenüber der Karte authentifiziert mit seinem Administrationsschlüssel, beziehungsweise Internal ist, wenn sich die Karte gegenüber seiner Außenwelt mit so einer Challenge-Response-Protokoll authentifiziert und sagt, ich bin eine echte Karte. Dann die ganzen Kommandos implementiert sind, ist Create-Delete, um Dateien auf der Karte anzulegen, beziehungsweise von hinten beginnend, wie sie angelegt wurden, wieder löschen zu können. Dann gibt es ein Select, um Dateien anwählen zu können. Es gibt Read-Update-Binary, um Dateien lesen und schreiben zu können. Es gibt eben dieses External Authenticate mit einem Get-Challenge, um diese Authentifizierung von außen machen zu können. Das Internal Authenticate für die Rückrichtung. Dann gibt es 3 Kommandos für die PIN-Handhabung, Change, Verify und Unblock. Und ja, im Prinzip Read, Write, EEPROM noch da für Debugging-Zwecke, dass man da auf der Karte rumspielen kann und dann zu gucken, was steht denn überhaupt im EEPROM drinnen, wie schauen die Daten aus und solche Sachen. So, und dann gibt es noch ein paar Entwicklungshilfsmittel. Das eine ist mal eine ausführlichere Dokumentation mit DoxyGen, in das eine User-Manual angebaut ist mit den ganzen dokumentierten Kommandos. Und dann halt eben noch auch dieses mit DoxyGen diese ganzen Source-Dokumentation erstellt, um sich da leichter rechtfinden zu können. Und dann gibt es noch eine CT-API-Bibliothek. CT-API, das ist so ein deutscher Standard für eine kartenleserunabhängige Schnittstelle, um Karten ansprechen zu können, der relativ einfach gestrickt ist und auch relativ flexibel ist. Und mit diesem CT-API-Treiber gibt es einen virtuellen Kartenleser, der also rein in Software implementiert ist und dann mit einer virtuellen Karte redet, die nativ unter Unix kompiliert ist und bei der in diesem BIOS quasi Schnittstellen zu dem virtuellen Kartenleser eingebaut sind. Man kann also das Ding kompilieren, man bekommt eine Shared Library raus und kann damit arbeiten, als wäre es ein Kartenlesertreiber und ein Kartenleser, in dem eine Karte drin steckt. Und damit kann man dann halt leichter Applikationen testen, die man ausprobieren möchte, und man kann auch leichter selbstprogrammierten Code erstmal so testen, um zu schauen, dass es funktioniert. Man kann ganz normal mit GNU-Debugger reingehen und damit arbeiten und Fehler suchen, und wenn man dann zufrieden ist, kann man es dann auch auf der echten Karte eben ausprobieren und einfach neu kompilieren. So, wenn jetzt jemand ein bisschen damit rumspielen möchte, dann kann er also mal ein paar Vorschläge, was man machen könnte, wenn man jemand Lust hätte, mit was machen zu tun. Man kann also zum Beispiel das externe EEPROM irgendwie mit einem Benutzer oder im EEPROM Flash abgelegten Schlüssel irgendwie verschlüsseln, um da eben zu verhindern, dass es einfach so ausgebaut und dann eben ausgelesen wird, beziehungsweise sinnvolle Daten dann da rauskommen, wenn man es ausliest. Dann könnte man zum Beispiel Kommandos implementieren, um überhaupt den ganzen EEPROM-Inhalt, also intern und extern, zu verschlüsseln mit einem von außen versorgten Schlüssel, dass auch, wenn das Ding einfach so gefunden wird, trotz der geringen Sicherheit der Hardware, man keine infollen Inhalte rausbekommt ohne diesen Schlüssel. Dann kann man zum Beispiel vielleicht sich irgendwie so eine Art Intrusion Detection System überlegen, dass wenn irgendwie Leute die Karte so bekommen und damit angucken, was sie vielleicht irgendwie kann, dass dann die Karte irgendwie feststellt, dass sie analysiert wird. Man könnte das als Mobile Firmware Storage irgendwie verwenden. Da hat mir also jemand, also ich denke aus Amerika, der dieses Tron-Phone nachbauen möchte oder jetzt vollenden möchte, ich weiß nicht, wie weit er inzwischen gekommen ist, der hat sich mir überlegt, dass man irgendwie diese Firmware, diese 32 Kilobyte, die jetzt da reingeladen werden, dass man die eigentlich auf so eine Karte reintun könnte und dann nur so ein kleines Boot-ROM irgendwo ins Telefon reintun kann. Und dann je nachdem, welche Karte man da reinsteckt, bekommt man halt ein ganz normales ISDN-Telefon oder Internet-Telefon. Und wenn man halt eine andere Karte reinsteckt, dann hat die halt das Telefon halt Verschlüsselungsfunktionen. Dann könnte man zum Beispiel eben so ein Remote-Leaky-Encryption-System machen. Das heißt also für Dateisystemverschlüsselung, dass man große Dateien von großen Dateien nur kleine Blöcke an die Karte schickt, die dann verschlüsselt und zurückschickt. Und dann halt damit verwurstelt mit zusätzlich, dass halt effektiv die Datei verschlüsselt wird und auch ohne die Karte nicht mehr wieder entschlüsseln kann. Und was man vielleicht auch noch machen könnte, ist hier so ein Public-Key-System basierend auf elliptischen Kurven zu implementieren. Der ATmega hat ja noch 8K frei und ich denke mal, dass es irgendwie eine realistische Aufgabe ist, da irgendwie so Public Key basierend richtig ohne irgendwie Coprozessoren auf diesem Ding zu implementieren. So, paar Links noch, also ganz oben SOSE, wo man es sich runterladen kann und noch ein bisschen Information findet. Dann beim zweiten Link findet man also die ganze Doku über die AVR Mikrocontroller. Beim dritten GCC kann man also den GCC von AVR auch als Binary schon zum Runterladen oder zum selber kompilieren. Bei TEA findet man noch Informationen über den Verschlüsselungsalgorithmus selber. Gibt es ein PostScript-Datei und über so das Bibel der Hand der Chipkarten, wie ich auch schon gestern erzählt habe, ist eben das Handbuch der Chipkarten von Rankel und Effing, das dieses Jahr wieder neu rausgekommen ist. Und da gibt es auch den Vortrag selber zum Runterladen oder auch hier vom CCC. Und da möchte ich noch ein bisschen was zeigen, was demonstrieren, was man mit diesem virtuellen, also dass halt diese virtuelle Geschichten auch funktionieren. Also das Ganze hier ist jetzt libct-apso, das ist also die ganze Bibliothek, die ganze Shared-Bibliothek, die halt diese virtuellen Leser und Karte enthält. Das sind also gerade mal 90 Kilobyte, vermutlich noch mit Debugging-Code auch noch drauf. Und dann mache ich das jetzt mal auf einfach. das aus der Bibliothek geladen. Das ist jetzt so ein Shell quasi, um Befehle an CT-AB-Bibliotheken schicken zu können. Dann tue ich mal sagen, kontaktiere eine Karte. So, und dann haben wir also von dieser virtuellen Karte unseren ATR bekommen. Wie halt bei jeder Karte halt auch, mit 3B am Anfang etc., mit einigen Informationen über das Protokoll, das hier natürlich auch nicht echt gesprochen wird, sondern nur so virtuell. Und dann kann ich da also Kommandos hinschicken, ich habe das kleine Spickzettel geschrieben. Ich kann hier also das Wurzelverzeichnis anwählen. So, und dann komme ich halt wenn ich hier die Antworten abhole bei T gleich 0, muss man das in zwei Schritten machen, weil das Protokoll nicht unterstützt, dass gleichzeitig Daten hingeschickt und wieder abgeholt werden können. Und dann sieht man also hier die Funktionen, also die Größe, die ID, dass es ein Verzeichnis ist und sagt okay. Dann kann ich mir ein Verzeichnis mal anlegen. Das ist jetzt mal 32 Byte groß und das Verzeichnis nenne ich jetzt mal DF01, was zufälligerweise auch Hex ist. Dateityp ist ein DF und Zugriffsrechte mache ich jetzt einfach mal leer. Dann sagt hier ja, ist angelegt worden, dann kann ich das auch wieder anwählen. Bin ich dann in dem Verzeichnis drinnen, dann kann ich jetzt noch ein EF anlegen. Der Dateityp 0. So ist auch angelegt, dann kann ich hier das noch anwählen. Okay. Und dann schreibe ich da einfach mal Daten rein. Sagt auch okay und dann kann ich das wieder auslesen, die ganzen Daten. Und bekomme halt die W wieder. Oder ich kann auch eine PIN-Überprüfung machen. Ja, und dann, gut, Hardware, wenn jemand gucken möchte, kann hier gucken. Da gibt es auch mit Leuchtdioden drauf, die kann man auch blinken lassen, wenn man möchte. Oder halt für irgendwie die Debugging-Zwecke zu geben, dass man halt, wenn irgendein Status irgendwie drin ist oder irgendwo eine Codezeile angesprungen worden ist, dass dann, ja, irgendwie Leuchtdiode aufleuchtet, dass man da besser reingucken kann. Weil ansonsten sehen tut man ja nicht viel, weil das keine spezielle Hardware-Emulator oder irgend so ist, was man halt für kommerzielle Chipkarten kriegt. So, dann Fragen. Ihr habt noch 20 Minuten Zeit für Fragen. Mikrofon.
Ich finde es ja schon mal toll, dass du die ganzen Befehle ohne auswendig kannst.
Ja, stimmt, denn ich habe hier einen Spickzettel.
Spickzettel, das ist ja gemein. Man braucht bei der Karte noch keine Laufrängen, keine Prüfsummen hinten dran an Befehle beim T0.
Also kryptografische Prüfsummen? Oder?
Ja, LRC oder was beim T1 halt normal hinten dran ist.
Also bei T0 sind hinten dran keine Prüfsummen. Es geht nur rein über Parity-Bit für jedes einzelne Byte.
Also
T0, T1 wäre wohl richtig durchaus schöner als T0, aber kostet auch wieder mehr Codeplatz und 8K ist halt wirklich nicht viel.
Hallo? Wie sieht es denn mit einer Implementation von Kerberos oder was Vergleichbarem aus, was ja für Anmeldevorgänge häufig benutzt wird?
wie komplex ist es denn? Also, wenn man den größten Teil irgendwie, oder wenn man Anis runterschmeißt, also ich denke mal, dass er das oder Triple das durchaus draufkriegt, was vermutlich mal bei Kerberos eher verbreitet ist als TEA. Wie es mit dem Rest aussieht, weiß ich nicht.
Aber ist noch nichts in die Richtung angedacht oder gemacht?
Nö.
Da wird es ja dann Nö. Eigentlich erst spannend mit der Smartcard, wenn man sie an die ganzen Standard-Interfaces anbinden kann.
Also es ist halt zum mal als Basis gedacht, um rumzuspielen damit, um rumzubasteln. Wenn jemand darauf Kerberos irgendwie machen möchte, dann ist er herzlich eingeladen, da mal das selbst auszuprobieren.
Also nochmal zur Frage mit dem Kerberos. Es ist kein Problem. DES läuft auf den Karten ohne Probleme. Das haben schon viele Leute implementiert. Triple DES ist auch kein Problem. Die Karten sind eigentlich auch sehr, sehr schnell dafür. Und wenn man jetzt irgendwie sowas wie Kerberos machen will, dann schreibt ihr ein PAM-Modul, was halt auf die Karte zugreift. Interessanter ist es halt, wenn man jetzt wirklich elliptische Kurven oder sowas in Angriff nimmt, weil man da halt echte Public Keys hat. Ich weiß nicht, ob das machbar ist mit der Karte. War eine Idee. Also die Idee ist gut, die hatte ich auch schon, aber DES und sowas ist gar kein Thema.
Also ich denke schon, dass ECC machbar sein müsste, weil bei den Basic Cards, die es von Zeitkontroll gibt, da gibt es auch reine Software-Implementationen für elliptische Kurven. Und ich denke, dass die kleiner als 8K sind. Und das sind halt nur 8051er und ich denke mal, dass der AVR durchaus da seine Leistungsfähigkeit mehr ausspielen kann. Wie man zum Beispiel auch beim TA sieht, also bei den 32-Bit-Berechnungen, Additionen und so, da ist der AVR deutlich leistungsfähiger als 8051-Architekturen.
Ganz, ganz simple Frage, was kostet denn so eine Chipkarte mit so einem AVR drauf?
Da hinten sind die Herren, die wissen das alles viel besser als ich. Ich denke so um die 20, 25 Euro oder so. Weniger, 12, die Hälfte. Ah, dann war es ungefähr 20, 25 Mark mal. Am besten Mikrofon, bitte.
Also nochmal laut. Dieser AVR Mega 161 so 15, 18 Euro, irgendwie sowas. Die kriegt man fertig als Smartcard-Format und irgendwie so ein AVR-Programmiergerät und dann irgendwie ein ganz normales Interface, was dann an die Serie, serielle kommt und T0 kann man sich irgendwie aus so 2-3 Euro Bauteilen selbst basteln. Das ist ganz billig. Das kann eigentlich, also alte Loch aus der Platine langt.
Nachdem wir jetzt damit eine Smartcard haben, die wir selbst programmieren können, was ich noch suchen würde, wäre ein Mikrochip, der über USB angesteuert ist, mit ähnlichen Fähigkeiten. Weißt du, ob es da irgendwas gibt in der Richtung?
Ja, es gibt von Microchip diese PIC-Mikrocontroller, muss ich nachschauen, ist ein 16 irgendetwas, einer der ganz großen mit Haufen I.O.-Leitungen, die sind aber ziemlich teuer, kosten irgendwie, ich glaube, auch so 30 Euro das Stück und kriegst du nicht im Smartcard-Format, sondern nur ein DIL oder irgendwie so ganz groß. PIC-Dinger sind auch langsam und ich weiß nicht, also die haben zwar ein USB-Interface, aber auch das USB musst du fast alles zu Fuß machen.
Und auch, es gibt keinen guten C-Compiler dafür, ist auch noch ein Nachteil für den PIC-Chips.
Ganz kurz, USB gibt es aber einen interessanten Chip von Mitsubishi, wenn das interessant ist, der auch schnell ist und genug Speicher hat und mit C-Compiler.
Vielleicht noch zu den USB-Geschichten was. Bei den Chipkarten selber tut sich auch, abgesehen von diesen richtigen USB-Dongeln, tut sich auch was Richtung USB. Das sind dann einfach, schauen aus wie normale Chipkarten, haben aber drauf noch einen USB-Controller und verwenden noch zusätzlich die zwei untersten Kontakte. Und dann gibt's dazu noch so ganz dumme USB-Dongle-Geschichten, wo man die so als SIM in diesem SIM-Format reinstecken kann. Und diese USB-Dongles, die man dafür verwendet, das sind einfach nur Kontaktiereinheiten, um von USB direkt auf die Chipkarte zu kommen. Also vielleicht tut sich da auch ein bisschen mehr in die Richtung was. Und da brauche ich dann halt wieder eben diesem Chipkartenformat. Ja, noch Fragen? Okay, dann sage ich mal Danke und noch viel Spaß.